SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau, Folge 22.
9. So also nährten wir wie die Würmer und Larven in jenen Jahren unter der Erde unseren Geist. Wir vergruben uns gleichsam in diesen Keller, beerdigten unser Selbst aus freiem Willen für die meisten Stunden des Tages, die meisten Tage der Woche. Jedoch soll dies nicht besagen, dass wir in unserem oberirdischen Dasein nachlässig waren und bescheiden gegen unsere eigenen Leiber und deren Begehren. Wenn ihr glaubt, wir darbten, nur weil der Marquis von der Hatz nach Erkenntnis derart besessen war, dass wir hin und wieder aufs Essen ganz vergaßen, und nur weil Mael nicht den halben Tag am Herd zu verbringen vermochte wie ein veritabler Koch, nun, dann kennt ihr den Marquis ebenso schlecht wie Paris. Es tat der Marquis sich allzeit und in sämtlichen Dingen schwer, Maß zu halten. So sehr dies für die Arbeit galt, galt es auch für die Genüsse. Wenn wir speisten, dann so hervorragend wie üppig, unsere Tafel eines Hofadligen würdig. Ich muss wohl kaum ausbuchstabieren, wie das zuging. Nicht euch, die ihr selbst davon lebt, dass diese ganze Stadt gleicht einem gewaltigen Verdauungstrakt, wo auch dem erlesensten Bissen entlang des Weges von Zunge bis After alles entzehrt und entzogen wird, bis wahrhaft nichts von ihm bleibt, denn der Kot, um welchen sich schließlich noch die Fliegen streiten. Will sagen, wir bezogen unsere Mahlzeiten vom Höker, doch nicht von jenen, deren stinkende Buden euch aus der Stadt vertraut sind und deren Waren selbst ihr oft verschmäht, verachtend die Äuglein wendend von jenem zerlumpten Gesindel, das seine Münzen zusammenkratzt, um das ranzende Fett, die gefieselten Knochen, das bereits zu schimmligem Mus faulende Gemüse zu erstehen, welches von den Tafelresten der Herrschaften selbst dem darbendsten Dienstpersonal unter der Würde war, so dass es mit ein wenig höhnischer Spucke gesalbt nicht etwa den Schweinen zum Fraß, sondern dem Höker zum Verschachern an die Pariser überlassen ward. Nein, wir speisten vom Höker von Versailles. Nur wer zu viel hat, der hat genug. So gilt's bei Hof. Es ist der Luxus kein Luxus ohne Verschwendung. Nicht der mit Appetit verzehrte Kapaun ehrt und erhöht den König, sondern jener, welchen er ganz unberührt an den Herd zurückkehren lässt, übersatt, wie er ist von anderen Köstlichkeiten. Aber was können der gefüllte Karpfen, das geschmorte Lamm, das getrüffelte Spanferkel dafür, wenn sie gleichsam nur Requisiten sind in einer Darstellung von Reichtum und Exaltiertheit? Haben sie diese Rolle gespielt, sind sie doch immer noch gut genug für jene, die Geld geben für tatsächlich ausgekostete Genüsse. Und meint nicht, die seien nur die niederen Stände. Es trifft sich beim Höker von Versailles das Personal der halben vornehmen Welt. Der redlich sparsame Großbürger schickt seine Küchenjungen nicht minder dorthin, denn der Graf mit Schulden, der seinen Anschein edlen Lebens aufrechterhalten möchte, oder die Marquise, die ihre Tontine lieber zur Putzmacherin trägt. Nein, mich hat nie verwundert, dass ihr und euresgleichen euch so wohl fühlt und prächtig vermehrt in Paris. Ist's doch vom König hinab bis zur Wanze am Wanst eines Abdeckers, zutiefst eine Stadt der Schmarotzer. Nun, so also taten auch wir uns gütlich an den fetten Brosamen der Stände über uns. Es waren diese Mahlzeiten nahe die einzigen Gelegenheiten des Tages, da der Marquis seinen Geist zu kurzer Ruhe kommen ließ. Da zügelte er seine Ungeduld, widerstand der Versuchung, die Bissen hastig herabzuschlingen, um zurück an die Arbeit zu eilen. Für den Marquis war es stets ein Ringen, sich nicht vom rastlosen Rad seiner Gedanken fortreißen zu lassen. Und umso mehr nahezu schmerzvolle Seligkeit, wenn ihn etwas am Gaumen derart zu kitzeln vermochte, dass es ihn im gegenwärtigen Augenblick gefangen hielt. Ich verstand bald, weshalb der Marquis ein Mann der starken, kühnen Geschmäcker war, der alle fade Speise verachtete. Und zu diesen Mahlzeiten floss der Wein. Das erste Glas hatte der Marquis oft hinabgestürzt, noch ehe Mael fertig aufgetragen hatte, mit einem eilig lautstarken »Zu eurem Wohl«. Bis aber unsere Teller blank waren, hatte sich die Bouteille bestimmt um die Hälfte geleert, ohne dass Mael oder ich uns nachgeschenkt hätten. Und selten ein Abend, da es dann blieb bei jener ersten Bouteille. War erst die zweite angebrochen, geriet auch die Rede des Marquis, der ohnehin selten um einen Monolog verlegen war, allmählich wieder im Fluss. Doch hier entwickelte der Sturzbach der Gedanken eine Bewegung, welche behende hinweg glitt und schoss über zu viel Mitregung des tief verankernden Geistes. Es war dies muntere Plätschern eine andere Form des Entweichens vor dem zu viel an Denken und Empfindung, welches den Marquis all seine wachen Stunden plagte, umtrieb und ihm wohl selbst die Träume schwer und peinvoll machte. Nicht selten, zumal wenn wir uns in Gesellschaft fanden, trieb der Marquis das Trinken dann aber noch weiter, bis nahe zur Auslöschung seines Bewusstseins, ohne dass ich in je die Contenance, den Witz, die Würde verlieren erlebte. Er wusste wohl, dass ihm dies nicht bekam, dass er am anderen Morgen mit fahlem Antlitz, Schmiedehämmern in den Schläfen, schwergängigem Atem und wundgescheuertem Magen erwachen würde, um Tage zurückgeworfen im Ringen seines Leibs gegen die Wesen der Vergänglichkeit. Unzählig sodann die Abschwüre an den Wein und gewaltig die Reue. Doch exakt gleich an Zahl die Abende, nicht selten des nämlichen Tages, da der Marquis sich doch wieder einschenken ließ mit einem »Es hilft ja nichts« und einem Schaudern beim ersten Schluck, doch bald einem nicht minder gewaltig zurückgekehrten Durst. Ich gab recht bald meine Versuche drein, dem Marquis auf diesem Feld ein ebenbürtiger Kumpan zu sein, zumal er als Meister gegen uns wie gegen seiner selbst erbarmungslos war, gleich wie uns die Schädel brummen mochten. Zu viel des Tranks war eine Schuld, welche wir uns freien und sehenden Willens auferluden und somit keine Entschuldigung für Unpünktlichkeit, Säumnis und Schlendrian bei der Arbeit. Alle dazu gezischten Flüche gegen den Wein, eine mit strafendem Blick betrachtete Schwäche. Nun stillen freilich Speis und Trank nicht alles menschliche Hungern und Dürsten, zumal nicht eines jungen Mannes, wie ich's damals war. In der ersten Zeit meiner Flucht noch war mir alle Lust aus dem Leib getrieben, ließ mir jede Regung der Fleischlichkeit den blutigen Ekel aufsteigen, dass ich beinahe losbrüllen mochte. In meinen Jahren als Soldat, wiedergeboren aus Wolfsgrubenschlund, begann die Lust mitunter wieder ihr Recht zu fordern. Doch gegen meine Schuld nicht derart durchsetzungsfähig, dass ich mir in einem der Orte, da wir länger lagerten, eine Liebschaft angelacht hätte. Und mich zu den Kameraden in die Reihe zu stellen, bei den Dirnen im Tross, dort hastig meinen Docht zu tauchen, das war mir denn doch zuwider. Nur einmal, das gebe ich zu, als wir ein Dorf plünderten und sich das dralle Weib eines Schusters wehren wollte dagegen, dass wir ihr weniges Hab und Gut zur Stube herausschleppten und ich sie am Arm packte, sie von den Kameraden wegzuzerren, gegen welche sie krallte und spuckte, ja, da durchschoss es mich mit plötzlicher harter Hitze, wie leicht es wäre, ihr nun die Bluse vom Leibe zu reißen, dass ihre vor Erregung rosigen Brüste hervorpendelten, und mir dann mit Gewalt zu nehmen gleich, wonach mich sehnte. Doch schon mit dem nächsten gekrächzten Fluch des Weibs war dieser garstige Mannesgedanke so blitzartig ausgefahren, wie er mich erfasste. Erst seit ich wieder sesshaft geworden, erwachte in mir allmählich auch das einst so gewohnte, stete Begehren. Die mich mit Fleischeshitze bedrängenden Träume der Nacht wollten nicht mehr so leicht verwehen, ließen mir manch Morgen ein aus meinen Lenden sprießendes Memento. Doch wenn ich dem Drang einsame Abhilfe verschaffte, dann versuchte mein inneres Auge starr, die Reize namenloser Leiber zu fassen, ohne dass sie ein Antlitz mir dazwischen käme, vor allem nicht jenes eine. Nun aber ist Paris nicht die Stadt, keusch den animalischen Trieb in seine Höhle zu scheuchen, zu sehr ist sein Fluidum vollgesogen mit all dem Fieber, dem Geschlechtsdunst seiner Bewohner, Zu eng und stetig reibt man sich im Gedränge der Gassen am Gemahnen, das unter prächtigem Putz wie zerschlissenen Lumpen Schweiß, Haut und Begehren harren. Und schließlich war auch unser täglich Werk nicht dazu angetan, mich auf den fleischlichen Teil meines Seins vergessen zu machen. Es konnte dem Marquis nicht entgehen, dass meine Gedanken mitunter frevelnde Wendung nahmen, dass meine Hand etwas zu lange ruhte am Busen einer verblichenen Maid, bevor wir den ersten Schnitt taten, das Brustbein entlang, dass mein Blick etwas zu lange ging zu einem besonders ausgeprägten Gemächt und ich die Stunden der Lust fantasierte, welche es wohl seinem Besitzer bescherte. Der Marquis merkte wohl, dass mich nicht allein Ungehaltenheit füllte, wenn mir bei einem unserer Ausflüge in die Stadt eine Metze ihre Reize und Dienste aufnötigen wollte, oder allemal letztere, wo Armut, Hunger und Krankheit ihren Raub am Ersteren getan. Aller An- und Verstand in mir mochten mit Abscheu sich wenden, doch etwas Tiefes, Tierisches fühlte sich wachgekitzelt. Weshalb mein Dienstherr mir, ein Echo des fernen Ferdinands, früh einbläute: »Hütet euch vor der Seuche, Jakob. Sie lauert in dieser Stadt überall. Sie kennt kein Gesetz und keinen Stand. Und sie weiß durchaus, sich zu maskieren. Zu viele, die meinten, sie vermöchten ihren Hauch zu erschnuppern, haben es bitter bereut.« Und hätte ich diesen Worten keinen Glauben geschenkt, so hätten mich allemal unsere Ausflüge nach Bicêtre eines Besseren belehrt, wo jeder, der wie wir die Zersetzung der Leiber zu erforschen suchte, reichlich Anschauung fand. Ich sah sie zu Hunderten, die Männer und Frauen, denen die Lustkrankheit Haut, Glieder, Antlitz zerfraß und nur, wenn sie gnädig war, auch den leidenden Verstand auslöschte. Nichts war mir bessere Wehr gegen den Leichtsinn, es könnten Wohlstand und Jugend einen bewahren vor der Seuche, denn jene Maid in einem leuchtenden Seidenkleid, lächelnd auf einer Bank sitzend, die ich im Profil Besucherin eines unglückseligen Verwandten glaubte, bis sie sich zu uns wandte, ein klaffendes Loch in der anderen Hälfte ihres Antlitzes offenbarend, aus dem Weiß der Kiefer hervorstarrte. Nein, zum Handel mit einer beliebigen Gossendirne waren mir Leib und Leben zu lieb. Nun war aber offensichtlich, dass weder Marquis noch Mael in Keuschheit lebten. Gewiss einmal die Woche machten sie sich auf in die Stadt, und kein Geheimnis daraus, dass ihr Ziel eines jener geschlossenen Häuser sei. Und in nur wenig geringerer Regelmäßigkeit empfingen wir den Besuch gewisser Damen, mit welchen der ein oder andere meiner Hausgenossen auf sein Gemach verschwand. In gewöhnlicher Gesellschaft zeigte der Marquis sich stets galant, doch unverbindlich. Nie erlebte ich, dass er da eine Dame zum Erröten brachte. Mael hingegen verstand sich weit geschickter und genüsslicher aufs Schäkern, denn man seiner furchteinflößenden Erscheinung und Wortlosigkeit zugetraut hätte. Er wusste wohl, die Weiber zunächst einzuschüchtern, um dann ihre Neugier zu wecken, sie mit einem Lachen und seinen gewitzten Pantomimen zu verblüffen und entwaffnen und schließlich nicht selten eine zu finden, die unter dem halb empörten, halb neidischen Tuscheln und Kichern ihrer Gefährtinnen beschloss, genauer herauszubekommen, zu was ein Leib von solchen Dimensionen, solch wilder Gestalt, zu was dies scharfzähnige, stummelzüngige Maul nicht alles fähig sei. Lang hielt der Marquis in diesen Dingen unseren gegenseitigen Schwur, keine unnötigen Fragen zu stellen, einander im Tun wie im Nichttun ohne jede Missbilligung gewähren zu lassen. Doch als er mit der Zeit bemerkte, dass meine Enthaltsamkeit mir selbst allmählich beschwerlich ward, nahm er mich beiseite. »Ihr wisst, wie mir die Einmischung zuwider ist. Zunächst also, fühlt euch frei, mir die Antwort schlicht zu weigern. Doch scheint mir, ihr seid in gewissen Dingen nicht glücklich und nicht erfahren oder forsch genug, euch jene Abhilfe zu suchen, welche Paris so reichlich bietet, doch so oft mit dem höchsten Wagnis verbunden. Deshalb, lieber Jakob, sei euch freimütig angeboten, wenn ihr ein Weib sucht, oder auch einen Jüngling oder das ein wie das andere, euch gegen Münze erleichterndes Vergnügen zu schaffen, so sei euch meine Kenntnis wie meine Kasse zur Unterstützung gewiss. Ein Mann meines Zustands, er zeigte auf seinen rechten Arm, hat die Diskretion und Urteilslosigkeit der käuflichen Gesellschaft reichlich zu schätzen gelernt. 2 Tage darauf fand ich mich in den verblüffend vornehmen Räumen einer Matrone wieder, welche ein ganzes Geschoss einnahmen, nicht des mindersten Hauses, in nicht der übelsten Straße, der Rue C, dezent thronend über einem Laden für gewöhnlichere Arten von Naturalien. Hätte ich den Irrglauben gehegt, auf dieses Weib und die ihren herabschauen zu dürfen, ich hätte ihn schnell mir abgestoßen, ward ich denn überhaupt vorgelassen. Denn schon der Lakai, welcher auf ein bestimmtes Klopfzeichen die Türe uns auftat, beäugte mich mit einer zweifelnden Hochnäsigkeit, welche kurz davor schien, den als Kunden geschätzten Marquis ob der Wahl seiner Gesellschaft zu rügen. Die Matrone selbst, eine schon etwas verblühte Person, die sich jedoch trefflich darauf verstand, die schlanke Welke ihres Leibs durch Geschmack und täuschendes Geschick des Putzes zur noch immer reizvollen Erscheinung zu zurren, sie empfing mich mit größerer Herzlichkeit. Doch auch die war des Marquis Bürgschaft geschuldet. Die beiden hießen sich mit innigen Wangenküssen willkommen, schäkerten wie älteste Freunde, und mein Dienstherr stellte mich vor. »Madame, dies ist mein Freund und Vertrauter, welchen ich ankündigte, eurer werten Obhut zuzuführen.« Er trat mit angedeuteter Verbeugung beiseite und überließ mich der Begutachtung und dem letztgültigen Urteil der Matrone. Aus den Falten ihres Gewands erschien ein Augenglas, durch das sie mich von oben bis unten musterte. Es klang mehr nach Kapitulation denn Überzeugung, als sie schließlich meinte, »Nun, so sei auch er in meinem Hause willkommen.« Diese Entscheidung gefasst, nahm sie mich an der Hand als Geleit zur Tür ins Innere der Gemächer, der Marquis in unserem Gefolge. Es hätte das Zimmer, in dem wir uns befanden, jedem Altadligen zur Ehre gereicht. 1-2 Schritte nur hinter der neuesten Mode, der Gobelin mit badenden Nymphen vielleicht etwas freizügiger, denn wahre Vornehmheit gebot, aber allemal von edlerer Gewähltheit, denn ich sie in Wien in manch gräflichem Antechambre erlebt. Doch schied dieser Raum lediglich die Würdigen von den Unwürdigen, bildete eine Schleuse zwischen den Gestaden der Stadt und jener verborgenen Bucht, in welche mir nun Einlass erwirkt war. Einen Marktplatz des Fleisches, ein Paradies der Käuflichkeit, fürchtete und erhoffte meine Erwartung hinter den Toren, reinlicher allein und in kostspieliger Larve, Kostüm, denn ich es aus den Gossen von Paris reichlich kannte. Ich aber schritt ein in ein Reich, in welchem wir Männer, wir Käufer, nichts schienen, denn unsichtbare Fabelwesen, wie aus Versehen geraten, in ein lichtes, unberührtes Gefilde der Frauen. Es handelte sich um einen elfenbeinweißen Salon, ausladend genug für eine Abendgesellschaft, mild erleuchtet durch eine großzügige, gardinenverschleierte Fensterfront, gegenüber davon kostbare Wandbehänge, welche erst auf den 2. Blick offenbarten, dass sie recht deftige Illustrationen der alten Mythen zeigten, der dionysischen Feier, des Zeus wandlerischer Eroberungen, des Raubs der Sabinerinnen, Sodom und Gomorras. Was sich in jener Räumlichkeit aber tummelte, räkelte, drapierte und posierte, war eine veritable Enzyklopädie der Weiblichkeit. Da saß in trauter Gemeinschaft die unberührbare Diana konversierend mit einer reifen Mätresse. Dort reichte eine heidnische Hetäre der unschuldigen Schäferin auf dem Kanapee Trauben. Ein scheinbar verschlossenes Bürgerweib stickte Bilder, eine knabenhafte Heilige blätterte in einem Buch, eine barbusige Amazone lehnte sehnsüchtig am Fenster. Und dort spielten die 4 allegorischen Alter des Lebens miteinander eine Partie Faro. Erst als die Matrone mich sanft anstieß, betrat ich dieses lebende Tableau, doch stets noch in der Furcht, es zu zerstören, auch wenn es offensichtlich unter der Instruktion stand, von mir keine Notiz zu nehmen. Immerhin bewirkte diese Ermunterung, dass ich mich näher heranwagte an die Weiber, in den Bannkreis ihres Dufts, unter den Abstand der Täuschung da Puder und Lippenrot die Makel von Haut und Zähnen zu verbergen vermochten. Sobald ich auf 2 Schritt nahte, wandte sich jedes Weib mir lächelnd zu. Einer Automate gleich, welche kunstfertig zwischen 2 ihr befehlenden Stiftscheiben wechselt, wenn man den entsprechenden Hebel löst. Den halben Salon, das halbe lebende Bild schritt ich ab, bevor ich genug Herz gefasst, Worte an eine der Maiden zu richten. Ich weiß nicht mehr, welches Weib und welche Worte, bin nur gewiss, dass ihre Antwort einen Anschein von vornehmer Erziehung und Bildung gab, denn das taten alle. Damals wähnte ich mich wohl eines Halbgotts gleich, aus dem Olymp herabgestiegen, unter den Irdischen eine Gefährtin zu küren. Erkenne im Rückblick erst die wohlweislich verborgene Ungeduld der Matrone und Dirnen, welche ihre Zeit vergeudeten mit der Unentschlossenheit von mir zaghaftem Frischling. Denn freilich diente das ganze kunstvolle Arrangement allein, meine männliche Eitelkeit zu kitzeln und schonen, während man mir, wie am Markt stand, Ware feilbot. Und ich, einstiger Lehrbub eines Hoflieferanten, glaubte mich nicht weniger geschmeichelt, denn ein eingebildeter Graf, dem sein geplagter Schneider zu Geschmack und Weisheit gratuliert, während er für seine Garderobe Tuch um edles Tuch ablehnt. Später, als ich in jenem Haus in der Rue C ein wohlgelittener Gast war, vermochte ich selber zu scherzen über die Zögerlichkeit dieses meines ersten Auftritts. Da hatte ich auch die Genres, Spezialitäten und Namen der Damen gelernt und vermochte ohne deren versammeltes Aufgebot zu nennen, nach wem und wonach der Sinn mir gerade stand. Denn einmal gewöhnt an jene Art Handel, ward in mir durchaus auch auf diesem Felde die Neugierde geweckt, und ich hätte mich mehr geschämt, hätte ich diese Gelegenheit ungenutzt gelassen, in die ungeahntesten Gefilde der Genüsse hineinzuschmecken, denn für alles, was ich zur Probe unternahm und dann wieder meinen Geschmack befand. Die erste Wahl aber, die ward mir eben schwer, bis sie sich ganz leicht erwies. Es zog mich zunächst zu diesem, zu jenem Weib, dann zu einer dritten und wieder zur ersten zurück. Da war die römische Patrizierin mit ebenholzschwarzem Haar. War das blasse Mädchen im Kleid einer Adelstochter. War die Novizin mit der charmanten Stimme, und erst als ich zu der Columbina trat, deren Parfum sie in einen Nimbus von Herbstrose hüllte und mir zugleich die hitzigste Lust in die Lenden und die galligste Übelkeit in die Gurgel schoss, begriff ich, was mich an all diesen Maiden angezogen und was davon abgehalten, bei einer wahrhaft zu verweilen. Jede, auf ihre Weise, hatte mich insgeheim an Amalia gemahnt. Ich stolperte fort von der Columbina, und kaum war ich im Wortsinne ihrem Dunstkreis entkommen, gab mir der nächste Blick durchs Rund dieser lebenden Allegorie der Weiblichkeit bereits die Entscheidung. Neben dem im angebrochenen Frühjahr erloschenen Kachelofen saß eine vorgebliche Fischerin, blond, mit rosigen Wangen und wohlig ausladender Figur, nicht mehr im zartesten Alter der Jugend, das Lächeln ein wenig zu schief, aber die Augen von einem durch alle Erfahrung ungebrochen gutmütigen Willen. Ihr Fleisch gefiel mir in seiner trotzigen, strotzenden Gesundheit, und mir gefiel das entschiedene Gefühl, dass ich mit diesem Weib nie einen tieferen Gedanken, eine wahrhaft bewegende Empfindung würde teilen. Ohne auch nur das Wort an sie zu wenden, deutete ich auf sie und sprach zu der Matrone: »Diese hier.« Es lag nicht an mir, dass ich immerhin noch ihren Namen erfuhr, ehe wir im Separé verschwanden und uns alles Gespräch zu stöhnen und stammeln verstummte. Hätte sie nicht gesagt, ich bin Julie, ich hätte nicht danach gefragt. Und freilich war es nicht an den Frauen in diesem Haus, die Männer um deren Namen zu ersuchen. Meinen nannte ich erst bei unserem dritten Stelldichein. Als endlich das Ringen um eine Wahl gewonnen war, da war's, als wäre in mir ein Damm gebrochen. Da überkam mich eine drängende Flut des geist- und lieblosen Begehrens, dass ich kaum noch aus den Augenwinkeln mitbekam, wie flink und erleichtert sich die gesamte Theaterillusion um mich herum auflöste, wie übergangslos all die anderen Hetären aus Pose und Rolle fielen und in allgemeinem, keinem hehren Sujet der bildenden und erzählenden Künste, zu- und unterzuordnendem Plaudern und Lachen in ihre verborgenen Gemächer huschten. Julie bedurfte, wie später noch in so vielen Dingen, weshalb ich sie lieber gewann denn je einen anderen Menschen, welchen ich nicht im geringsten liebte, keiner Erklärung ob meines Zustands. Kaum im Separé angelangt, hatte sie, noch während ich mich meines Justaucorps entledigte, mein Hemd hochgeschoben, mein Beinkleid hinabgestreift, und noch ehe sie sich bereit gemacht, mich zu empfangen, war es mit einer sanften Berührung ihrer Hand schon um mich geschehen. Es waren Jahre der angestauten Versagung des Leibes vor Geist, Schwärmerei und Vernunft, welche in einem Augenblick Bahn sich brachen. War der profanste, schäbigste, enttäuschendste ebenso wie erfüllendste, sublimste Moment. Er ließ mich einige Liedschläge atemlos. Doch als sich das Schwarz vor meinen Augen wieder lichtete, da erwachte ich auch zum Bewusstsein meiner übereifrigen Schande. Julie aber wehrte aller Entschuldigungen und Erklärungen, welche hervorsprudeln wollten, mit einem Finger an meine Lippen und gab mir dann meine erste Ahndung, wie sehr ihre Zunft zum Handwerk, wenn nicht gar zur Kunst gemacht, was ich in meiner Unerfahrenheit bisher eine Sache der reinen Natur und Laune des Augenblicks glaubte. Ich weiß nicht, ob Julie selbst jemals wahres Pläsier bei ihren Diensten empfand. Selbst ich war nicht von solcher Einfalt, dass ich jede Verzückung, welche ich ihr zu bereiten schien, für bare Münze nahm. Doch eines bin ich mir gewiss, Julie, die mir in all unseren gemeinsamen Stunden stets ein zutiefst sorgloser Mensch erschien, dem alles Hadern, zweckloses Bemühen ganz fremd zur Seele stand. Diese Julie hatte doch Eifer und Stolz, ging es um die geschickte Ausübung ihres Gewerbes. Im Tokieren und Traktieren des männlichen Leibes, da war sie eine Virtuosin und zog daraus allemal die Befriedigung, welche jeder meisterhaften Beherrschung eines Metiers innewohnt. Dank ihrer währte meine Ermattung bei unserem ersten Schäferstündchen nur eine kurze Weile. Noch unterdessen sie sich und mich vollends aus unseren Gewändern schälte, machten ihre küssenden Hände, ihre tastenden Lippen, dass ich sehr bald aus meiner Schwäche genas, und ein zweites, ein wahres, langes und tiefes Mahl vermochte zu genießen. Julie und mich verband von jenem ersten Tage an ein im zweifachen Sinne schweigender Vertrag über jenen offensichtlichen hinaus eines Kaufmannsgeschäfts der Leiber. Er besagte, dass wir einander Rede nie weiter vordringen ließen, denn zu einem angenehmen Kitzeln der Ohren, einem plaudernden Kräuseln des ermüdeten, zerstreuten Geistes, keineswegs jedoch zu einer Regung der Seele, des Herzens. Ihr mögt mich schelten, dass ich euch Julie, soweit dies überhaupt ihr wahrer Name war, doch darüber durfte ich Jacob nun wahrlich nicht rechten, dass ich euch diese gekaufte Begleiterin einiger Jahre nicht im Porträt eines Menschen zu geben vermag, jenseits der Stunden unseres oder allemal meines leiblichen Vergnügens. Es ist wahr, ich weiß nichts von ihrer Geschichte, von ihrem Leben, von ihrem Empfinden. Sollte sie mir davon je gesprochen haben, dann in einvernehmlicher Erwartung, damit nicht mein Gedächtnis zu behelligen. So wie sie Lizenz hatte, wann immer ich doch einmal, recht eigentlich zur geistigen Anprobe, Verfertigung, gewisse Gedanken halb formuliert in die Stille entließ, ihrerseits diese Worte über sich hinweg verhallen zu lassen und unterdessen mit ihren Fingern auf meiner Brust Löcklein zu drehen. Oder wenn ihr zu große Langeweile drohte, mir mit ihrem Busen, mit ihren anderen Lippen den Mund zu verschließen und von mir zu verlangen, mir endlich zu nehmen, was das Geld des Marquis mir erkaufte, an Forderung von ihr. Mir war bis dahin die Liebe einerseits ein hehres, unirdisch großes und reines Ideal gewesen, eine Sache der Poeten, der Sphärenklänge, der Götter, und andererseits eine oft schamvoll niedere, enttäuschend hastige und ungelenke Angelegenheit. So hatte ich's noch in jüngstem Alter vor aller Erfahrung eingebläut bekommen. Das auf mysteriöse Weise Hohelied und die väterliche Höllenverdammung aller Lust vom selben sprachen, dass der Mensch in der Liebe seiner göttlichen Bestimmung und der viehischsten Kreatur zugleich am nächsten sei. Die Liebe im Geiste das höchste Gut, das Begehren des Leibs jedoch ein bestenfalls notwendiges Übel. Julie erst brachte mir bei, den Leib als einen Tempel und den Akt als eine Anbetung seiner Heiligkeit zu empfinden. Während ich diese Lektionen von Julie empfing und Mael sich meist mit einem jungen Ding namens Mariette vergnügte, welches ihm kaum bis zu den Rippen reichte und so zierlich war, dass es wirkte, als vermöge man das ganze Ebenbild dieses Frauenzimmers allein aus einem Schenkel Maels zu schnitzen, welches aber, entgegen aller Befürchtungen um ihr Wohl, einen wahren Narren an diesem Gebirge von Mann gefressen hatte und ihn selbst beim Abschied kaum lassen wollte und mit glucksenden, gurrenden Liebkosungen überhäufte. Während wir also derart beschäftigt waren, ging der Marquis recht anderen, eigenen Geschmäckern nach. Wie ich euch schon erwähnte, war er libertin genug, einen Genuss zu empfinden, auch in der Variation um ihrer selbst willen. Und auch im Wissen des eigenen Fleisches also sein Hunger nach Erfahrung und Erkenntnis enzyklopädisch. Er ließ sich von der Matrone hin und wieder etwa einen Jüngling zuführen, ein noch nicht ihrer Jungfernblüte beraubtes Mädchen, eine zahnlose Vettel oder eine Tochter Afrikas. Das Pläsier seiner ersten und eigentlichsten Wahl jedoch fand er bei drei Weibern, welche mir bereits vertraut waren durch ihren gelegentlichen Besuch unseres Hauses, einzeln wie in wechselnder Gruppierung, und welche hier über eine eigene, vulkanisch genannte Kammer geboten, in die ich mich selbst nicht wagte. Keine von ihnen war von jener Art Schönheit, mit welcher sich Männer gewöhnlich zu zieren pflegten, denen Stand und Reichtum die souveräne Kür erlaubten. Noch die jüngste unter ihnen, Justine, hätte meiner selbst eine ältere Schwester sein mögen, und Berenice übertraf an Jahren den Marquis selber. Dominique, die mittlere, war die einzige von blonderem Haar und von weicheren Zügen, doch allen dreien eignete etwas Herbes, Strenges, und nie sah ich sie ihre leiblichen Reize so üppig und offen zu Markte tragen wie ihre Genossinnen im Haus der Matrone. Ja, ich kannte Adelsdamen, die freizügiger in der Kirche erschienen. Nun fanden sich im Domizil des Marquis noch die verbotensten Bücher nie unter Verschluss. Und ich wüsste nicht, wann und wie ich euch Glauben gab, ich möge ein Heiliger sein, welcher bekreuzigend sich wendete von Versuchung und Kunde ungeahnter Sünden. Will sagen, freilich hatte ich längst jene Regale erstöbert und fleißig durchblättert, da all die Arten fleischlichen Lasters in ausführlichster und aufreizendster Art sich katalogisiert und illustriert fanden. Hatte zunächst recht gestaunt, was mir da bisher doch alles die eigene Vorstellungskraft und selbst jene stets hitzigere der Moralpropheten vorenthielt. Hatte freilich manch verwunderte Stunde, was nicht der Mensch alles für erregend zu erachten vermochte, an mir ganz Fremdem, doch auch an Dingen, welche meiner selbst mit schamrot glühenden Wangen auf widerstrebende Weise anzogen, in meine Träume eindrangen. Hatte schließlich genug gelesen, gesehen, gelernt, um zu verstehen, welches die Spiele sein mussten des Marquis mit jenen drei Damen. Somit mochte mich zwar mitunter eine peinliche Hitze anfallen, wenn durch die Kammertür des Marquis ein mal männliches, mal weibliches, mal hermaphroditisches Stöhnen, Aufjapsen, Flehen und Wimmern drang, mitunter erstickt wie aus verstopftem Munde und oft punktiert von Knallen und Klatschen, von dumpfem Aufschlag von Leder, Holz auf blanker Haut. Doch hatte ich darin gleichsam lediglich zu jenen obszönen Illustrationen aus den verbotenen Bänden nun auch das untermalende Geräusch. Was mich verblüffte, war lediglich, wie wenig Hehl mein Dienstherr aus seinen womöglich gar gerichtsbaren Vorlieben für diesen Dialekt des Eros machte. Die Behörden zeigten sich zwar bereitwillig blind gegen allerhand adlige Libertinage, Doch manch einer, der dem falschen Emporkömmling im Wege war, musste erschreckt erkennen, wie flink sich die kleinste Verfehlung gegen die vermeintlich so vernachlässigten Tugendgesetze aufs Äußerste verfolgt finden konnte, wo es opportun war. Einmal bat der Marquis inmitten eines Versuchs, das Adersystem eines Uhus zum Wachspräparat auszugießen, ich möge aus seinem Gemach geschwind ein benötigtes Buch herbeibringen, welches er dort nach nächtlicher Lektüre vergaß. In der Kammer jedoch erspähte ich nicht allein besagten Band, sondern auch eine große Truhe, welche offen stand. Und es hätte eines ungleich stumpferen Menschen denn meiner selbst bedurft, sie von einem neugierigen Blick zu verschonen. Drin lagen säuberlich aufgewundene Stricke, Ketten und Riemen, lagen Tücher aus roher Seide und Leinen, lagen Peitschen, Gerten, Rohrstöcke genug, einen Reitersmann oder überstrengen Schulmeister neidisch zu machen. Lagen harte, blank polierte Gebilde aus Marmor und geöltem Holz, deren anatomischer Zweck mir offensichtlicher war, denn ich freimütig eingestehen wollte. Ich wagte es nicht, etwas davon zu berühren, auch wenn ich eine seltsame Anziehung verspürte und im Geiste das vertraute Stöhnen vernahm jener Leiber, die mit diesem Inventar aufs engste bekannt, aufs intimste traktiert sein mussten. Ich erwähnte meine indiskrete Entdeckung gegenüber dem Marquis mit keinem Mucks, auch wenn die offenstehende Truhe womöglich kein Versehen war, sondern wortloses, somit wortlos ausschlagbares Angebot, ich müsse mit befremden und fragen, ob seine außergewöhnlichen Neigungen nicht hinterm Berg halten. Was mich aber mehr noch, denn diese von aller Scham freie Offenheit verblüffte, war der Umgang des Marquis und der drei Frauenzimmer. Was mir in den verbotenen Bänden begegnete, und ich gestehe, nicht immer wandte ich meine Aufmerksamkeit von deren Bebilderung auch auf das Geschriebene, waren Geschichten von armer, verfolgter Unschuld, grausamen Lüstlingen, unerträglicher Knechtschaft und geraubter Lust. Was ich sah beim Marquis und den Weibern, sobald sie seine Kammer verließen, das war eine achtungsvolle Freundschaft. Der Marquis empfing, verabschiedete sie mal mit Handkuss, mal mit herzlich erwiderten Küssen auf beide Wangen und lud sie oft noch ein, zu einem gemeinsamen Mahl zu verweilen. War Julie mit dem Haus, durfte freilich auch sie sich an die Tafel gesellen und tat es mit gesundem Appetit, doch wenig Gusto auf Konversation. Sie war's zufrieden, stumm und reichlich zu naschen und Grisette auf ihren Schoß zu locken, das schnurrende Tier zu streicheln. Um die Zuwendung der anderen Frauenzimmer buhlte die Katze vergeblich. Allein Dominique ließ sich gelegentlich herab, ihr zwei, drei Male über den wohlig gebuckelten Rücken zu kraulen und sie dann sanft und bestimmt zu verscheuchen. Umso eifriger waren die drei Gefährtinnen des Marquis dafür im Gespräch. Man scherzte, richtete über den neuesten Klatsch von Hof und aus der Stadt, und ab und an tischte der Marquis gar, wenngleich in getarnter Gestalt, jene Gedanken und Fragen auf, welche uns zur jeweiligen Zeit umtrieben in unserer Arbeit, und tat es nicht hochnäsig dozierend, sondern als spräche er zugleichen. Die Dirnen ihrerseits plauderten munter, voll Witz und Geist mit uns. Und eben mit einer offenbaren Zuneigung zum Marquis, welche es Lügen zu strafen schien, dass doch oft bei den Vieren hier ein Handgelenk noch rote Abdrücke von straffem Seil, dort ein Dekolleté zornige Striemen zeigte oder ein schmerzvoller Schnaufer zu vernehmen war, wenn beim Niedersetzen das Gesäß das Polster berührte. »Ihr scheint recht freundlich vertraut mit den Damen«, bemerkte ich in meiner Verwunderung eines Abends, nachdem diese wieder verabschiedet waren. »Und ihr seid's nicht mit eurer Julie?« gab er zurück. Ich zuckte die Schultern, bedeutend, dass wir einander durchaus zugeneigt schienen und das Ausbleiben jeder weiteren Vertrautheit einer beidseitigen Absicht entsprang. »Schaut, Jacob«, fuhr der Marquis fort, »auch die Demoiselles und mich verbindet ein Kontrakt und ein Begehren. Auch uns verbindet, dass wir einander geben, voneinander empfangen, was uns lieb, nützlich oder nötig ist oder alles zugleich, und dass wir treu der vorab vereinbarten Grenzen achten. Weshalb dann sollten wir uns nicht herzlich wohlgesinnt sein? Seid versichert, wir sind in unserem Begehren ehrlicher, denn so manch eifrig seine Schäflein züchtigender Katechet, manch Selbstgeißler in seiner vorgeblich religiösen Verzückung. 10. Jene ersten Jahre unter dem Dach des Marquis also fehlte es meinem Leib, meiner Neugier, an nichts, es sei denn an Rast und Schlaf. Ich arbeitete, lebte, genoss und trank mich satt bis zur Ermattung. Und wenn mich der Marquis tatsächlich 2-3 Male im Monat in einen wie bewusstlosen Schlummer sinken ließ, aus welchem ich erst benommen erwachte, als die Sonne bereits vom Mittag herabstieg, so vermag ich von nicht einem Tage, einer Nacht zu erzählen, da ich ihn seinerseits vor mir im Bett gewusst hätte, nach mir erhoben. Wenn ihm sein Siechtum die Kräfte verzehrte, so spornte es doch noch mehr seinen schieren Willen an, so hielt ihn die Verzweiflung wach, seine Zeit verrinnen zu sehen. Wie oft wünschte ich ihm eine geruhsame Nacht, als er noch an seinem Schreibtische saß, und fand ihn, die Funzel heruntergebrannt, im fahlen Morgengrauen daselbst. Den Federkiel ein gutes Stück kürzer geschnitzt, noch in der Hand, das Tintenfass halb leer gesaugt, Streusand rings um den Sessel, einen öligen Duft von Siegelwachs in der Luft. Es war der Marquis der Korrespondenz so verfallen wie der Trinker dem Branntwein. Er berauschte sich geradezu an ihr. Kaum ein Morgen, dass er nicht einen Stapel an Briefen dem Postboten in die Hand drückte, aus welcher er eben ein nicht minder dickes Bündel empfing. Und ging es auf die Stunden der Mittags- und Abendpost, horchte er mit fiebriger Ungeduld auf ihr Kommen, fragte, befanden wir uns im Keller, fast minütlich rufend Mael, ob sie noch nicht eingetroffen sei, ob er denn wachsam genug auf den Ton des Türklopfers lausche. Und hatte er endlich die Sendung in Händen, so brach der Marquis fiebrig Siegel um Siegel, zerrte die gefalteten Bögen auf, überflog die Epistel, um sich oft dann zu ereifern, dass diese oder jene erhoffte Replik noch nicht angelangt, eine andere unzureichend ausgefallen sei. Eilte nicht selten an seinen Sekretär, sogleich ein paar Zeilen hinzuwerfen, Gefallen oder Missfallen zu bekunden, postwendend über die räumliche Ferne eine Konversation fortzuführen. Klopfte neben den Zeiten der Post ein persönlicher Bote mit Nachricht, galt meinem Herrn oft weder die Ungestörtheit einer Mahlzeit noch eines leibhaftigen Gesprächs das höfliche Maß. Er unterbrach barsch, las, und so er es nötig fand, schrieb er sofortige Antwort. Sich aber dafür gar tadeln zu lassen, sah er keinen Grund. Leben wir nicht in geradezu utopischen Zeiten, Jakob? Denk doch, ich bin jederzeit gleichsam in Konversation mit einem, 2 Dutzend Leuten, gleichwo auf der Erde sie weilen mögen. Ohne mich aus meinem Sessel zu erheben, vermag ich in Schottland Dispute über den menschlichen Willen zu führen. Vermag so gut wie gegenwärtig zu sein bei allem, was die Gebrüder Hunter in London aus Kadavern an Erkenntnis heraussezieren, gleichwohl ich ihre Lehre örtlich bald verließ. Als er noch lebte, konnte ich mit unserem geliebten ketzerischen Zwerg in seiner Potsdamer Verbannung weiterhin lästern gegen Gott, welcher, wenn wir uns beide irrten und er doch existiert, ihn selig haben mag, denn vielleicht kennt unser Jahrhundert keinen größeren Geist denn jenen in dieser kleinen Statur. Und zum Teufel mit der vermaledeiten Pastete, die ihm den Garaus machte. Ich muss in Leiden nicht an der Universität eingeschrieben sein, um gleichsam dort zu studieren. Und selbst bis in die amerikanischen Kolonien reicht mein Gespräch. Selbst über die Ozeane tragen wir binnen kurzer Wochen die neuesten, gefährlichsten Ideen. Und da soll ich geduldig sein und mit all diesem Austausch innehalten, nur weil mir eben von Angesicht zu Angesicht jemand erzählt, wen gestern beim Empfang des Grafen Jemont Fou die Leibblähungen plagten? Der Marquis lachte und griff zur Feder. Es war ein Paradox mit ihm. Ich habe nie jemanden gekannt, dem der geistige Austausch, dem das Gespräch und der Disput mehr Lebenselixier gewesen, und kannte dennoch zugleich nie einen solch einsamen Menschen. Bald nach meiner Ankunft im Hause bemerkte ich häufig dankbar lächelnde Blicke, welche Mael mir schenkte. Doch benötigte es eine Weile, dass ich ihren Sinn deutete. Mit meiner Wenigkeit hatte sich endlich ein Adressat gefunden für die regelmäßigen Monologe des Marquis, welcher ihm mehr der nickende, lallende Antwort zu geben vermochte. War es nicht mehr an Mael und, wenn man so will, Grisette, ihm stumm duldsam zu lauschen und dabei hilflos zu empfinden, wie sehr dem Marquis nach Erwiderung, nach Zwiegespräch verlangte. Nun war es nicht so, dass es dem Marquis außer Haus an Menschen zur Konversation mangelte. Ich schilderte euch ja eben seinen überaus regen Briefwechsel, welcher weithin in die Welt seine Worte und Widerworte trug. Und gleich wie uns unser Werk in Beschlag nahm, ließ der Marquis doch selten eine Woche verstreichen, ohne dass wir uns wenigstens im Zirkel der Madame H. und im Café Prokop einfanden, wo die hellsten, kühnsten und eitelsten Geister der Stadt, erhitzt vom Kaffee, gelöst von Wein oder Bavaroise, umnebelt von Tobaksqualm, die Grundfesten der Welt am nämlichen Abend zu Schutt einrissen und neu errichteten. Es war dabei der Marquis durchaus unter den eifrigsten und den meisten ein so bekannter wie willkommener Gast und sei es als geistiger Widersacher, an dessen Spitzen und fatal gezielten Riposten man das eigene rhetorische Florett schärfte. Die Herren Enzyklopädisten durfte er beim Vornamen nennen, außer den sauertöpfischen R., welcher ihm nie die Pointen auf Kosten seines Waschweibs verzieh, mit deren Hilfe er so fleißig die hiesigen Waisenhäuser bevölkerte. Dem wendigen Beaumarchais gab er manch Schoppen aus oder ließ sich auf dessen Kosten einschenken, je nachdem, wie gerade einmal wieder die Tiden dessen Geschäfte standen. Der große Koran widmete ihm eine seiner gefeierten Schriften wieder das italienische Oratorium mit den ehrenvoll vergifteten Worten: dem Marquis von D., einem Mann von vielen Geschmäckern. Die d'Épinay schätzte er als eine der wenigen, die ihm auf Augenhöhe Kontra gab. Dem bauernschlauen Dr. Franklin, der Hof hielt in seiner albernen Fellkappe, steckte er einen Wechsel zu für die freiheitswütigen Kolonien, worauf dieser ihm ewige Dankbarkeit versprach. Auf sein erbarmungslos treffendes Urteil hin verlachte man einen Komponisten aus der Provinz oder ebnete dem Schöpfer einiger den herrschenden Kunstregeln ungehorsamer Gemälde den Weg in die Akademie. Und doch, bei allem, das habt ihr trefflich gesagt, bei allem, welch ein Vergnügen, euch auf meiner Seite zu wissen, und sei's nur, weil ich davor schauderte, euren Geist zum Feinde zu haben, bei allem, es ist so viel Gesums und Geplärre in Paris, dass einem die Ohren taub werden möchten, doch ihr, werter Marquis, ihr seid in dieser Stadt eine der wenigen wahren Stimmen. Bei all der Bewunderung und Bekundungen der Zuneigung vermöchte ich nicht einen Menschen unter all jenen zu sagen, welchen ich einen wahren Freund nennen könnte des Marquis. Er ward geschätzt, im hohen Maße und von gar vielen. Doch ward er geliebt? Auch nur von einem unter ihnen? Geschweige von einer? Nach all den berauschten und lauten Abenden, Nächten, in welchen die Worte und, was nicht allzeit innigst damit verbunden sein musste, die Ideen heftigst um Köpfe und Herzen geschwirrt und man sich in Allianzen gewähnt auf Leben und Tod, nach all diesen Nächten saßen wir doch jedes Mal zur ausgewaschenen Ahndung des Morgens in der Kutsche zu unserem an Dingen und Büchern so vollen, an Menschen so leeren Heim. Der Marquis atmete schwer und stöhnte von der Pein seines sich in Erinnerung rufenden Siechtums, und gleich wie ich mit ihm zu plaudern, die angeregte Geselligkeit der vorigen Stunden zu bewahren suchte, musste ich doch ein jedes Mal erkennen, wie unerreichbar er mir da schon ward, wie tief versunken in seinen eigenen und wahren Gedanken, welche ich dunkel wähnte und schwer, an ihm zerrend wie Morast. Und selbst da gedachte er ja meiner Gegenwart, warte noch müden Scherz und stumme Contenance. Nur ein-, zweimal aber erlebte ich Trunkenheit und Ermattung ihn dermaßen übermächtigen, dass ich wahrhaft die Maske verrutschen sah und mir eine Ahndung ward, wie fern und fremd der Welt und der Menschen doch das letzte Selbst dahinter sich empfand. Dies aussprechend tritt mir eines wohl erstmals in Deutlichkeit vor Augen. Ich vermag euch, und ginge es um mein Leben in all seinem lächerlichen, verbliebenen Wert, nicht wahrhaft zu sagen, ob der Marquis in seiner Erkenntnisgier für jene fundamentale Einsamkeit recht eigentlich Linderung suchte oder Bestärkung. Ob ihm das Denken, Lesen, Forschen, Disputieren lediglich ein zerstreuender Rausch war, wie jener des Speisens, des Weins, der Spektakel und Spiele, der Dirnen, oder ob er darin die letzte und ungewisse Hoffnung erblickte, jenen Spalt in sich doch auf irgendweise zu schließen und sich eins zu empfinden mit dem Dasein. Doch wer sagt auch, es müsse darauf Antwort geben, und es konnte ihm nicht im Wechsel zum einen sowohl wie zum anderen dienen. Was ich allemal zu behaupten vermag, es waren dem Marquis die ernste und hehre Erkenntnis und der billige Rausch des Vergnügens zwar zwei voneinander geschiedene Angelegenheiten, die Grenze jedoch nach seinem höchst eigenen Gusto gezogen. Man war bei ihm nie davor gefeit, dass er den gelehrtesten Akademievortrag einer allseits bewunderten Autorität, das gediegen herzerhebende Drama in 5 Akten für albern und wertlos befand, mir unflätigsten Spott darüber ins Ohr flüsternd, dass sich die Herrschaften um uns in den knarzenden Rängen mit zischelndem Tadel umwandten. Umgekehrt aber mochte er dann Stunden schwärmen und als höchste, als seelenbewegend, die Conditia humana ergründende Kunst auslegen, was der Hanswurst in seinem Budentheater oder eine schäbige Commedia dell'Arte-Truppe an für alle anderen Augen gemeinen, plumpen Derbheiten aufführte. Am späteren Preisgemälde eines Salons mochte er verächtlich vorübergehen, nur um minutenlang vor einer Rötelskizze schwärmend zu verharren, welche weder vom Sujet noch von der Treue zu den anerkannten Kunstgesetzen Größe beanspruchen durfte. Jenen vorwitzigen Narren, welcher halb Paris in ungläubigen Aufruhr gebracht, mit seiner Zeitungsannonce, er werde die Seine trockenen Fußes überqueren und dann mit seinen aufblasbaren Schuhen allen eine Nase zu drehen und sein Bad nach tapferem Bemühen erst kurz vor dem anderen Flussufer zu nehmen, diesen Narren erklärte der Marquis zu einem der großen Heroen unseres Zeitalters. Wir waren eifrige Besucher in der Menagerie von Versailles, trotz deren erbarmungswürdigem Zustand mit ihren in verfallenden Gefängnissen vor sich hin darbenden Tieren, aus der unerschütterlichen Überzeugung des Marquis, der Schimpanse dort sei uns ein wahrerer Lehrer über das Menschsein, denn die Herren Theologen. Und ich möchte schwören, dass die traurigen Augen der Kreatur, wie sie an die Käfigstäbe geklammert hockte und stumpf vor sich hinwippte, einen wacheren, erkennenden Glanz annahmen, wenn sie uns erblickte. Und als wir in den letzten Monaten unseres gemeinsamen Lebens die Köpfe in den Nacken gereckt, mit staunend offenen Mündern im Bois de Boulogne stunden und de Rosier im Ballongefährt der Brüder Montgolfier in den blendenden Himmel hinterher blinzelten, da war der Marquis unter den Abertausenden vermutlich der Einzige, welcher befand, Jacob merkt es wohl, wessen wir hier Zeugen sind. Das ist ein bedeutenderer Akt der Philosophie, denn alle Traktate des Monsieur F. zusammengenommen. Es lebte im Marquis von D. eine unerschöpfliche Bereitschaft, sich begeistern zu lassen, eine Wachheit, im vermeintlich Geringsten die Schönheit und Wahrheit zu erblicken, und zugleich doch eine unbarmherzige, ungeduldige Weigerung, sich täuschen zu lassen, das Unwahre oder Geistlose gelten zu lassen, nur weil es Größe heischte und die Bewunderung unserer Zeit empfing. Ich erinnere gut, mit welchem Eifer meinerseits wir zu einer Darbietung der Automaten von Jacques Edros pilgerten. Denn freilich ließen wir keine sich in Paris bietende Gelegenheit aus, Meisterwerke meiner Zunft in Leibhaftigkeit zu studieren. Von jenen drei Uhrwerksmenschlein hatte uns bereits die Kunde erreicht. Fleißig hatten wir alles zusammengetragen, was nur an Zeitung, an Schilderung in Wort und Federstrich zu erhaschen war. Das meiste davon versprach uns wahre Wunder. Und noch die nüchternsten unter den Zeugen sprachen von scheinbar lebendigen Wesen, schworen auf eine annähernde Ununterscheidbarkeit zum beseelten Vorbild. Ich verstand zu viel von der Uhrmacherkunst, um ganz an solch Unerhörtes, eher an Alchemie und Magie gemahnendes zu glauben, doch allemal fand es mich in Erwartung noch unbekannter Weihen und Geheimnisse meiner Zunft. Umso erstaunter war ich, mit welcher vergleichsweisen Kühle der Marquis der ersehnten Gelegenheit entgegensah, diese staunenswerten Werke in Augenschein zu nehmen. »Hofft ihr denn gar nicht, unserem Verständnis des mechanischen Lebens heute mächtig auf die Sprünge geholfen zu wissen?« mochte ich mir die Frage nicht verkneifen, als er mir mit einer Gleichgültigkeit in der Kutsche gegenübersaß, als führen wir auf den Markt Kohl zu kaufen. Er erwiderte ohne Beleidigtheit, doch mit einer gewissen Zensur für meinen Eifer: »Oh, hoffen! Hoffen sollte man immer!« Und ich verspreche, der Erste zu sein, der sich glücklich schätzt. Er unterstrich's mit einer ausladenden Geste seiner behandschuhten Rechten: »Sollten wir diesen Abend wahrhaft weiser nach Hause kehren? Doch vergebt mir, wenn ich noch größere Ursache sehe zum Zweifel und es vorziehe, mäßige Erwartung zu hegen, welche mir statt enttäuscht doch lieber und leichter übertroffen sein mögen. Wie in so vielem behielt, es schmerzt mich ein wenig, es zu gestehen, der Marquis auch in dieser Sache recht. Der erste Eindruck der drei Maschinenmenschlein freilich, oh, der war erstaunlich genug. Wie artige Kinder, für hochgeschätzten Besuch ins feinste Gewand gesteckt, außer den Strümpfen und Schuhen, welche sich die beiden Buben nicht über ihre pummeligen Füße streifen lassen wollten, so saßen sie auf ihren Podesten. In der Mitte das Mädchen, etwas vornehmer und bleicher, denn ihre pausbäckigen Brüder mit ihren wuscheligen Perücken, ihren Blick wie in stillvergnügter innerlicher Sammlung gesenkt auf die zweioktavige Orgelklaviatur, über welcher ihre Finger in Bereitschaft schwebten. Zu ihrer einen Seite der Schreiber, zur anderen der Zeichner, der eine die Feder, der andere den Griffel in der Hand, beide auf ihren Sesselchen am Miniaturschreibtisch hockend, jeder schon sein leeres Blatt Papier vor sich gespannt. Es waren freilich erkennbar Puppen und noch ganz starr und unbelebt, als wir uns eilig in den Saal tummelten. Denn auch wenn der Marquis nicht gespart hatte an dem Tarif, welcher uns gestattete, sich nicht mit allem Pöbel gepfercht auf die Zehen zu treten und die Hälse zu verrenken, so herrschte doch selbst unter den hohen Herrschaften genug Andrang, dass sich nicht für alle mehr ein Sessel fand. Doch es waren die wohl kostbarsten Puppen, welcher ich je ansichtig ward, und selbst in ihrem Schlaf gleichsam erleuchtet von ihrer Schönheit und von jenem Leben, welches Bildhauer und Maler auch der Reglosigkeit zu verleihen vermögen. Als dann Monsieur Jacques Edros endlich nach langer, uns hochwohlgeborenes Publikum ebenso wie bescheidener seine eigene Kunst beweihräuchernder Präambel der Reihe nach ihren Mechanismus auslöste und sie zu ihrem Schein der Geschäftigkeit erweckte, oh, wie menschengleich wurden sie erst da! Ihre Köpfe und Augen bewegten sich mit einer Freiheit und Natürlichkeit, neigten und wandten sich, als wohne ihnen wahrhaft ein Blick inne, ein schauender, jede Regung planvoll lenkender Geist. Wie trefflich dann erst das Tunken der Feder ins Tintenfass, ihr Abschütteln, das Glattstreichen des Papiers, das An- und Absetzen des kleinen Schreibers, die säuberlichen Schwünge seiner Buchstaben, Wörter, und welch lautstarke Verblüffung und brandendes Applaudieren, als sich erwies, dass er eine wohlgewählte Grußbotschaft an einen Herrn Minister unter uns verfasste. Und wie nicht minder erhebend das Schauspiel des Zeichners, welcher in vertiefter Geste und mit sicheren Strichen ein Profilbild des vorigen Königs hervorbrachte, welches dem Porträtierten wie dem mechanischen Künstler gleichermaßen gänzlich zur Ehre gereichte. Wie akkurat und zart das Tokieren der edlen Organistin, wie empfindsam und sanglich ihr Spiel. Es herrschte um uns eine unbeschreibliche Verzückung, bei jenen, die bereit waren, Hexenwerk zu wähnen, wie keineswegs minder bei jenen, welche durchaus nichts denn täuschendes, jedoch vollendetes Handwerk erkannten. Mir freilich zu den Letzteren zählend, erging es nicht anders. Doch als ich mich zum Marquis wandte, spendete dieser lediglich höflichen Beifall, keinen überschwänglichen, und war merklich von der ganzen Darbietung keinen Deut hoffender zurückgelassen, denn zuvor. Er bemerkte meinen Blick, bedeutete aber, sich später zu erklären. Er tat's noch auf unserer Heimfahrt im Kutschverschlag. »Ihr stoßt euch an meiner mangelnden Euphorie?« fragte er. Ich kam nicht umhin, dies zu bejahen. »Bevor ich euer zu großes Missfallen errege, werter Jakob«, hob er daraufhin an, mit dem leisesten Unterton von Spott. »Lasst mich versichern, wir erlebten soeben wahrhaft eines der größten Meisterwerke, welches eure vornehme Zunft je hervorgebracht. Jegliche Abschätzigkeit dem gegenüber läge mir gänzlich fern. Ich heiße euch allemal, dass ihr dieses Werk zum Vorbild nehmt. Bin gewiss, dass ihr etliches daran zu lernen vermögt, das uns von großem Nutzen sein wird. Sorgt euch nicht. Ich werde allen mir verfügbaren Einfluss geltend machen und Monsieur Jacques Drose dazu bewegen, euch einen wahren und tiefen Einblick zu gewähren in das Innenleben seiner Geschöpfe. Wie bei all seinen Versprechen sollte der Marquis auch hier Wort halten. Und nur 2 Tage später wurden vor meinen Augen Schreiber, Zeichner und Organistin die Gewänder vom Leibe gestreift und mir gestattet, ihnen in den offenen Rücken zu starren. »Jedoch, Jakob«, fuhr der Marquis fort, »was haben wir einmal mehr gesehen und was einmal mehr nicht? Wir sahen eine Vortäuschung von Leben mit aller mechanischen Kunst. Wir sahen nicht Leben, sahen nicht das prometheische Ergreifen des Schöpferfunkens, das Entreißen des göttlichen Geheimnisses. Aber war nicht Geist in den Zeilen des Schreibers? Hatte das Spiel der Organistin nicht Seele?« entgegnete ich. Was mir einen tadelnd mitleidigen Blick einbrachte des Marquis, denn freilich ließ ich da den berauschten Wunsch nach Bestand der süßen Täuschung obsiegen über mein besseres Wissen. »Ich will's euch nicht vorwerfen«, versetzte der Marquis milde, »dass ich just von euch solch Einfältigkeit hören muss. Beweist es aufs Trefflichste doch exakt mein Argument, dass der Mensch kaum etwas lieber tut, denn mit großer Voreiligkeit und ob der geringsten Veranlassung in die niedersten, gänzlich toten Dinge Beseeltheit, wenn nicht gar sein Ebenbild, hineinzuschauen. Worin denkt ihr, ein Mann derselben Zunft, besteht denn der besondere Teil von Monsieur Jacques Drose außerordentlichem Reüssieren? Ich, eine Gelegenheit wähnend zur Rehabilitation, hob an zu einem ausführlichen Diskurs über all die uhrmacherischen Prinzipien und Raffinements, welche ich in den Automaten am Werk vermutete und was daran von besonderem Geschick und Neuheit sei. Der Marquis ließ mich eine Weile gewähren, doch dann gebot er mir Einhalt, all meine hochtrabende Darlegung mit einer Geste hinfortwischend, nicht als unverständig und falsch in ihrer Sache, doch so verfehlt, als hätte ich, nach der besonderen Kunst eines Sonetts gefragt, über die Beschaffenheit von Papier, Letternsatz und Druckerschwärze doziert. »Lasst mich anders fragen, Jakob. Wenn ich euch hieße, eine Apparatur zu bauen, welche mittels Stiften auf einer Walze eine Reihe Orgelpfeifen zum Klingen brächte, oder eine, welche vermöchte Gravuren auf einer, und sei es auswechselbaren Scheibe, in getreue Bewegung eines Griffels zu übersetzen. Wähnte euch dies ein Wunderwerk?
Nun,
Es tadellos und fein säuberlich zu machen, gehörte allemal gehöriges Uhrmachergeschick dazu, zauderte ich um die offensichtliche Antwort herum. Das, Jakob, war nicht meine Frage. Und da ihr es nicht wollt, lasst mich es aussprechen. Nein. Ein Wunder sähe niemand darin, geschähe es ohne Verkleidung, mit offenem Hebel und Räderwerk, auf die mechanisch-pragmatischste Weise. Man würde ihm Anerkennung zollen, doch keinerlei Staunen. Niemand sähe darin anderes denn handwerkliche Etüde. Niemand spreche von Seele, von Menschenähnlichkeit. Ihr gesteht dies zu? Was blieb mir denn ein konzedierendes Nicken? Was aber hebt dann diese drei Automaten so weit darüber hinaus? Was in ihrem Kern sind sie denn anderes? Wo kommt da etwas hinzu, welches sie scheinbar zu Wesen macht? Ich harrte, dass auch hier der Marquis selbst sich die gewünschte Antwort gebe. Nun, es ist allein die Gestalt und Gewandung. Gebt dem Ganzen auch nur geringe Ähnlichkeit mit unsereins, so sind wir sogleich geneigt, den restlichen Großteil an Verwandtschaft hinzuzudichten. Ein offensichtliches Uhrwerk vollführt seine Bewegungen? Nun, es müssen die toten und trockenen Gesetze der Mechanik sein, welchen es gehorcht. Etwas, das gleich uns Glieder, Leib, Haupt und Antlitz zu haben scheint, tut nämliche äußere Regung? Oh! Es muss wie unsereins Geist besitzen und Seele zum Antrieb. Es muss Überlegung, Absicht und Willen folgen. Wisst ihr, was womöglich Monsieur Chaquedros klügster Geistesblitz war? Seinen Geschöpfen die Anmutung von Kindern zu geben. Sind wir es nicht gewohnt, in Kindern gleichsam unfertige Menschlein zu blicken? Wie also besser alle Unfertigkeit, Ungelenkheit und Unzulänglichkeit des Räderwerkes als ein natürliches erscheinen zu lassen. Denn merkt wohl, glichen uns solche Automaten äußerlich gar zu sehr, näherte die Täuschung im reinen Aussehen mit Haut und Haar sich der Vollkommenheit, so stieße uns plötzlich wiederum jene Abweichung umso heftiger auf. Wie ein stammelnder, ein von Zuckungen geplagter Mensch. Doch macht ein derartiges Werk wie diese drei Homunkuli gerade künstlich, gerade fremd genug, dass wir ihm weniger an Nachahmung zutrauen, denn es beherrscht, ja, dann sind wir geradezu närrisch willig, in unserer Verblüffung über das bisschen Scheinbelebtheit den ganzen Glauben an wahre Beseeltheit wohlfeil hinterherzuwerfen. Unsere Kutsche hatte unterdessen ihr Ziel erreicht, doch der Marquis hatte sich hitzig geredet, und setzte kaum ab, als wir aus dem Verschlag stiegen und das letzte Stück der Auffahrt zur Tür strebten, die uns Mael bereits willkommen heißend öffnete. Ich hatte zu hasten, um die Worte des Marquis noch allesamt zu erhaschen. Immerhin ist Monsieur Chaquedros, dies muss ich ihm lassen, ein ehrlicher Handwerker und Geschäftsmann in dem, was er tut. Seine Kunst ist wahrhaft von erlesener Güte, und er verkauft sie als nichts, denn was sie ist. Das allemal hebt ihn schon über all jene Scharlatane, welche diese Leichtgläubigkeit zu Lug und Trug ausbeuten. Wir hatten mittlerweile das Haus betreten, unsere Röcke abgelegt und im kleinen Salon Platz genommen, wo Mael bereits unser Abendbrot aufgetragen hatte. Nichts davon focht den Marquis in der Fortsetzung seiner Ausführungen an. Abwechselnd stopfte er sich schmatzend Bissen in den Mund, sprach dem Wein in herzhaften Schlucken zu und dozierte weiter mit ebensolchem Gusto. »So gewannen wir nichts an Erkenntnis bei der heutigen Darbietung?« bemühte ich mich des Vortrags allmählich müde um ein Fazit. »Das müsst ihr mir sagen, Jakob«, kam jedoch die Erwiderung. »Ob für eure Aufgabe etwas Neues und Nützliches zu erfahren war?« »Nur weil wir übers Leben nichts lernten, muss es nicht vergebens gewesen sein für eure Uhrmacherei. Was ihr hoffentlich allemal begreift, wie viel an vermeintlicher Belebtheit nichts ist, denn sympathische Dichtung und Fantasie unseres eigenen Geistes. Erlaubt mir ein letztes Exempel. Der Marquis breitete seine Serviette, tunkte den Zeigefinger seiner Linken in die Reste von Soße auf seinem Teller und malte dann auf dem weißen Stoff ein senkrechtes Oval, stupste zwei Punkte in dessen obere Hälfte, zog darunter eine vertikale und eine etwas gebogene horizontale Linie. »Was, Jakob, seht ihr hier?« Wenn ich zögerte, dann nur, weil noch jede Frage dieser einseitigen Konversation eine mir gelegte Falle schien. Doch wusste ich nun wahrlich keine andere Antwort, denn jene, die ganz offensichtlich war. Ein Antlitz. Ich sehe ein Angesicht, welches lächelt. Unmittelbar fand ich gleichsam verdoppelt auch im Antlitz des Marquis ein Lachen. »Vortrefflich, Jakob. Was ein Künstler ihr seid. Habt nichts vor euch, denn drei krakelige Striche, zwei Kleckser von Bratenfett auf flachem Tuch und malt euch da rein doch gleich eine ganze Person mit wahrer Empfindung.« Er sah, dass sein Spott sich auf bestem Wege befand, mich wahrhaft zu kränken, und lenkte ein. »Lasst euch nicht tratzen von mir, lieber Freund. Ich verlache an euch ja nur, wie töricht und eitel wir Menschen sind, allesamt. Freilich hätte kein Kind und kein Universalgelehrter eine andere Antwort gegeben, und meiner selbst ebenso wenig. Verzeiht und vergesst meinen ironischen Ton. Er treibt ja nur Scherz mit etwas, das sich recht eigentlich zum geradezu ehrfürchtigen Staunen eignet. Weshalb fällt uns so schwer, ja unmöglich fast, solch Krakelei je zuerst für das zu erkennen, was sie in Wahrhaftigkeit ist? Sagt mir eine von Herkules Taten, welche größere Anstrengung forderte, denn auf solch Kritzelei zu blicken, geschweige denn kunstvoll in Öl auf Leinwand gepinselte Anmutungen von Menschenähnlichkeit, und tatsächlich nichts zu sehen, denn tote Farbe, auf totem Untergrund beliebige Striche. Nein, der Mensch ist ein solches Menschentier, ist derart begierig auf, ist derart abhängig von Gestalt, Geste, Gesicht, welche ihm seine Artgenossen zuwenden, dass lieber er sie auch im Vage nur Ähnlichen zu erkennen glaubt, als dass er einmal darin fehlt, sie zu bemerken und ihm dies gefährlich würde. Und mehr eben noch, dass er lieber beim zufälligsten, künstlichsten Anlass in alle Dinge Empfindung und Absichten hineindichtet, ein Gesicht in den Strichen liest, welches ihn anlächelt, denn einmal überrumpelt zu werden davon, dass da jemand, dass da etwas gegen ihn Wohlwollen oder Bosheit hegte. Ich muss es dem Marquis zugestehen. Allmählich hatte sein Insistieren mir in der Tat die Augen geöffnet für jenes, was er mir begreiflich machen wollte. Und ich begann im Rückblick meine einfältige Begeisterung abzustreifen und mich von den Automatenmenschlein zusehends im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht zu zeigen. Er ballte die Serviette zum Knäuel, das krude Scheinantlitz darauf zur verformten Fratze. »Versteht mich also nicht falsch«, hob er zum Schlusswort, »was derartige Illusion angeht, was das Spiel betrifft mit unserem bereitwilligen Zugeständnis der Wesensverwandtschaft. Da sind die drei bewegten Bildnisse, welche wir heute sahen, gewiss unter den größten Kunstwerken zu nennen unserer, wenn nicht aller Zeit. Nur hat dies wenig zu schaffen mit unserem Werk. Wir wollen den Funken des Lebens ja nicht vortäuschen, Jakob, wollen ihn nicht allein im Geist der Betrachter als Irrlicht entfachen. Wir wollen ihn wahrhaft fassen, wollen nicht Nachahmung, sondern Nachschöpfung. Und dorthin muss doch ein anderer, ein innerer Weg führen, Jakob, oder nicht? Denn wenn allein die bessere und bessere, treulichere und treulichere Nachbildung des äußeren Anscheins letztlich bis zum Kern des ganzen Wesens vordränge, müsste dies nicht bedeuten, dass, wie unser lieber Potsdamer Zwerg es behauptete, im Ganzen gar nichts zu finden wäre, denn Uhrmacherei, denn Maschine und Mechanik, und im letzten Grunde das Unbelebte sich nicht unterscheidet vom Lebenden? Diese Frage aber hing mit einer wahren Nachdenklichkeit im Halbdunkel des Salons und harrte nicht spöttisch auf eine Antwort.